Guten Morgen.
Ich lese seit einiger Zeit einfach so in meiner persönlichen vom Anfang an Genesis, erste Buch Mose. Und worüber ich erstaunt bin, man sagt ja immer so, die Bibel kannst du lesen als ein Kind oder als ein Anfänger im Glauben, du hast unheimlich viel dort zu finden und zu erfahren. Und genauso gut kannst du das Buch lesen auch als ein 88-Jähriger, auch wenn du dein gesamtes Leben lang schon die Bibel gelesen hast und du findest dort wieder etwas Neues. Und so sind bei manchen Stellen so Sachen, wo ich sage, das war doch vorher, wieso habe ich das noch nie bemerkt? Und momentan ist es so, dass wenn ich im Anfang anfange und durchlese, ich staune über diese vielen Lektionen, die Gott uns dort aufzeigt. 1. Petrus 5,7, wie wir diesen Gottesdienst angefangen haben, werft deine Sorge auf ihn, denn er sorgt für euch. Wieso kannst du das so nehmen? Wieso kannst du daran glauben? Weil etwas in der Weltgeschichte und in der Menschheitsgeschichte gibt, was das belegt, dass wenn du das tust, dann wird es wahr. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das zeigt mir auf, dass wenn ich die Menschheitsgeschichte lese, von Anfang an, vom ersten Buch Mose an, von Genesis an, ich staune über die vielen Handelnden, über die dort berichtet wird. Ja, Adam und Eva, Kain und Abel, Noah und Sem, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Es gibt viele, viele Handelnde. Aber es gibt einen Haupthandelnden, um der ist Gott. Und das erstaunlich, das zu sehen, dass er sogar trotz der Menschen sein Ziel zu Ende bringt. Dass er mit den Menschen sein Ziel zu Ende bringt. Dass er gegen den Menschen oder gegen den Widersacher, gegen Teufel seine Dinge zu Ende bringt. Das ist für mich die große Lektion aus dem ersten Buch Mose. Und wenn wir sowieso in Anfang, der erste Satz der gesamten Bibel, der legt schon eine Marschrichtung vor, die aufgezeigt wird durch den Rest der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So fängt die Bibel an. So fängt das Wort Gottes an. Und in diesem einen Satz, schon im ersten Wort, da ist alles drin, was dieses Buch eigentlich schon erzählt. Im Anfang, ein Hebräer würde nie das Wort Reshit für Anfang benutzen, wenn er kein Ende im Sinn hätte. Es gibt ein anderes Wort für Anfang oder das Erste, wenn er sagen möchte, das Erste am Anfang einer Serie, also 1, 2, 3, 4, 5, würde ein anderes Wort benutzen. Wenn der Hebräer sagt, Reshit, Anfang, so wie es am Anfang der Bibel steht, dann denkt sich der Hebräer, hier ist der Anfang, aber da ist das Ende. Und es gäbe diesen Anfang nicht, wenn es das Ende nicht gäbe. Ich weiß nicht, wie es ihr macht. Manchmal versuche ich den großen Köchen nachzueifern und ich sage einfach so, Reste kochen oder wie auch immer. Ich mache den Kühlschrank auf, sehe, was da alles drin noch an Lebensmitteln ist und sonst noch in den Küchenschränken und versuche dann irgendetwas auf die Beine zu stellen. Ich fange einfach mal an. Und manchmal ist es so, dass was dort rauskommt, das ist so schlimm, dass ich mir wünschte, ich hätte nie angefangen. Bei Gott ist es nicht so. Wenn er sagt, im Anfang erschuf er die Himmel und die Erde, deshalb, weil am Ende er ein Ziel hat. Er hätte nicht angefangen, wenn er kein Ziel vor Augen gehabt hätte. Er ist der Haupthandelnde. Ich hatte als Teenager ein Poster an meiner Wand im Zimmer. Es war so ein Typ, so Wildwasserfahrt, ein Typ im Kanu, der da im Wasser dort rumgetigert ist und der Spruch lautete, Gott hat dir keine ereignislose Reise versprochen, aber eine sichere Ankunft. Ein sicheres Ankommen. Wieso? Weil Gott vom Ende her denkt. Weil das so ist, weil das sein Charakter ist. Plötzlich lese ich 1. Buch Mose mit anderen Augen. Plötzlich lese ich das Buch, die Menschheitsgeschichte, mit anderen Augen, weil ich plötzlich erkenne, so hinter den Kulissen, was dort vielleicht abgeht oder wie Gott wirklich ist. Wir wissen, dass, als Gott uns Menschen erschuf, was ist der erste, da war alles gut. Und was ist der erste Mord der Menschheitsgeschichte? Nicht keinen aber. Weil Kain sich das nicht in seinem eigenen Herzen erdacht hatte, jetzt bin ich mal richtig böse und ich töte meinen Bruder, auf den ich eifersüchtig bin oder den ich beneide. Sondern der erste Mord der Menschheit geschieht, als diese Katastrophe kommt, dass der Engel, der eigentlich auch von Gott erschaffen ist, gedacht hat, er will Gottes Platz einnehmen, Teufel oder Satan. Und dass er gegen die Menschen zog und er ihnen einreden konnte, dass Gott tatsächlich nicht gut ist. Dass Gott ihnen etwas vorenthält, dass Gott Dinge zurückhält, dass Gott schlecht gegenüber ihnen ist. Und wenn sie das ihr Glück in ihre eigenen Hände nehmen würden, von der Frucht essen würden, von der Gott gesagt hat, die dürft ihr tatsächlich nicht essen. Oh, dann wird alles schön, dann wird alles gut. Und Gott hatte gesagt, wenn ihr Menschen das tut, dann werdet ihr sterben. Und Adam und Eva haben es getan, sind nicht tot umgefallen. Was ist dort passiert? Sünde, Vernichtung ist in diese Welt gekommen. Satan hat uns Menschen getötet. Das ganze Böse, was ihr um euch herum seht und erfahrt, ob nur im Kleinen, und ich staune immer wieder über diese Teenager jetzt, die andere Teenager töten. Was heißt staunen? Also das erschreckt mich. Der Krieg, Flüchtlingsströme, Elend, dass die Not, die Menschen über andere Menschen bringen, die hat ja einen Ursprung, aber nicht in Gott, sondern in Satan, der gegen sie kämpft. Und jetzt, wenn Gott schon am Anfang wusste, wie das Ende sein soll, wie hat er darauf reagiert? Wir sagen, Jesus kommt ja erst, ja, jetzt ungefähr vor 2000 Jahren, die Schöpfung der Welt war ja tausende Jahre davor. Aber schon in Genesis 3,15, in 1. Mose 3,15, nach dem Sündenfall, nachdem die Menschen diesen Fehler gemacht haben, nachdem sie gestorben sind innerlich und verdammt sind, ja, in alle Ewigkeit, da sagt Gott schon, er redet zu der Schlange, zu der Personifizierung Satans: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, tausende von Jahren vor Jesus Christus sagt Gott schon, was kommen wird. Der Same der Frau, jemand, der geboren ist von der Frau, er wird der Schlange, er wird Satans Macht zertreten. Er wird ihn vernichten, was Jesus auch getan hat. Aber Satan wird Jesus in die Ferse stechen. Das Leid, die Schläge, den Tod am Kreuz, was er erdulden musste, genauso ist es passiert. Und schon ganz zu Anfang, das heißt, du merkst schon am Anfang der Menschheitsgeschichte, der Handelnde ist Gott. Er ist der Haupthandelnde. Wenn wir in der Menschheitsgeschichte weitergehen, dann diese große Tragödie, dass Gott sagt, die Menschen sind sowas von verdorben, ihr Trachten ist böse. Und Gott sagt, es soll eine Flut kommen, die ganze Welt vernichten wird. Und denkt nicht, dass es irgendwie nur so etwas Altes Testament, was auf uns Menschen wartet in der Zukunft, ist auch ein Gericht Gottes. Gerichtsurteil Gottes. Nur deshalb ist Jesus gekommen, um uns davor zu erretten. Versteht ihr? Das heißt, das, was damals passiert ist, ist ein Sinnbild dessen, was in der Zukunft passieren wird. Deshalb sind wir ja hier als Christi Botschafter, die den Menschen aufrufen, versöhnt euch mit Gott. Das hat ja eine Bedeutung. Wenn nichts in der Zukunft kommen würde, dann würde das ja keine Rolle spielen. Aber Gott, die Sintflut, und manche Menschen gucken so, was ist denn in der Sintflut passiert? Wieso hat Gott das so gemacht, dass Menschen, dass wir vielleicht Gottes Urteil verdient haben, durch das, was wir getan haben? Das ist klar. Aber worin siehst du Gottes Charakter? dass er sagt, die Menschen, die wirklich zu ihm zurückkehren wollen, die sich mit ihm versöhnen wollen, die wirklich erkennen, dass er tatsächlich Gott ist, der Schöpfer der Welt und der Richter am Ende der Zeiten, wenn diese Menschen zu ihm zurückkehren und ihn anbeten, ihn loben und ihn um Vergebung bitten, mit ihm leben, dann wird er sie retten. Das ist Noah und seine Familie. Das, der Schrecken, den ich dabei empfinde, es waren nur 8 Menschen damals, die Gott erretten konnte. Und mit den Tieren, in der Arche, durch die ganze Flut hindurch. Aber in der Geschichte der Sintflut zeigt sich nicht so sehr das Urteil Gottes über die Sünde, das ist klar. Aber in der Geschichte der Sintflut zeigt sich Gottes Gnade, dass er Menschen errettet. Das ist der Lichtschein am Ende des Horizonts, am Ende des Tunnels. Und nach dieser Geschichte, als Gott wieder mit Noah bestätigt, wenn der Mensch bestätigt, dass er ihnen ja nicht seine Gnade, Barmherzigkeit zeigen will, dass er deshalb den Regenbogen eingesetzt hat. Deshalb sage ich, die Christen müssen sich den Regenbogen zurückholen. Weil jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, verkündet Gott, ich bin euch gegenüber gnädig. Ich werde euch meine Gnade zeigen. Und Noah und seine Kinder, sie bevölkern wieder die gesamte Erde. Sem, sein Sohn, Shem heißt er, jetzt auf Hebräisch ausgesprochen, heißt er Name. Und in der Bibel ist es interessant, auch diese Wortspiele, die es in der Bibel gibt. Die Menschen nach der Sintflut gehen nach Osten, beschließen dort in der Ebene, im Land Sinia, einen Turm zu bauen. Weshalb? Damit sie sich einen Namen machen. Gott hat ihnen gesagt, verteilt euch über die gesamte Erde und bevölkert sie. Die Menschen haben gesagt, lasst uns zusammenbleiben, zusammenhalten und lasst uns diesen Turm bauen bis in den Himmel hinein und wir werden hier bleiben. Und Gott kommt, guckt sich das an und sagt, das ist entgegen dem, was ich den Menschen eigentlich aufgetragen habe. Und da passiert eigentlich ein Gericht Gottes gegenüber den Menschen. Er verwirrt die Sprache. So entstehen die verschiedenen Sprachen. Er verwirrt die Sprache der Menschen und sie verteilen sich dann über das gesamte Land. Wieder ein Gericht Gottes. Aber so wie Noah ein Lichtstreif war, ein Lichtblick war im Gericht Gottes, so ist plötzlich Abraham ein Lichtstreif in diesem Gericht Gottes, Turmbau zu Babel. Weil als die Menschen sich selber einen Namen machen wollen, mit ihren eigenen Mitteln, mit dem, was sie vorhaben, da erwählt Gott sich eine Familie, Abraham, und sagt, mit dir will ich Geschichte schreiben. Und Zitat, was sagt er? In Genesis 12, erste Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1, der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus seinem Land und aus seiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Plötzlich ist es Gott, der sagt, die nicht, aber Abrahams Familie, deren Namen werde ich groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Abrahams Berufung durch Gott geschieht nach einer Bestrafung der Menschheit durch Gott, wegen des Turmbaus Babel. Genauso wie auch Noahs Berufung durch Gott inmitten einer Bestrafung erfolgte die Sintflut. Das heißt, Gott zeigt in beiden Geschichten einen Hoffnungsschimmer auf Rettung. Das ist sein Charakter. Wenn Menschen mir sagen, sie können diesem Gott nicht vertrauen, weil er Menschen in die Hölle wirft, sage ich, von welchem Gott redest du? Der Gott, den ich aus der Bibel kenne, ist der, der sieht, hier kommt ein Urteil und er muss das Urteil vollstrecken, weil er heilig ist, weil er gerecht ist. Er muss das Urteil vollstrecken, aber er ist der, der Noah den Auftrag gibt, baue die Arche und ich werde die Tiere dazu führen. Alle Menschen, die mir nachfolgen, die werden in dieser Arche sein. Er ist der Gott, der zu Abraham spricht, deinen Namen will ich groß machen, deinem Samen, das heißt dein Nachkommen, sollen alle gesegnet werden. Er ist der Gott, der uns anschaut und sagt, ihr seid verloren, weil keiner unter euch ist so gerecht, dass er vor mir bestehen könnte. Und er sendet seinen Sohn, Jesus Christus, dass wer sich auch immer ihm anvertraut. Du könntest ja auch sagen, mit Geschenken, ich nehme es nicht an. Es gibt genug Menschen, die sagen, ich nehme es nicht an. Aber Gott sagt, hier ist das Geschenk. Jesus Christus, wenn du dich ihm anvertraust, dann erhältst du das ewige Leben im Himmelreich Gottes. Das heißt, durch und durch, also durch die Geschichte hindurch, siehst du, wer handelt, es ist Gott, weil er einen Plan verfolgt. Die Menschen setzen diesen Segen immer wieder aufs Spiel. Das heißt, Abraham hat die Verheißung zugesprochen bekommen, das Land, Kanaan, ihm und seiner Familie gehören. Von Sarah, seiner Frau, soll ein besonderes Kind oder so ein Nachkommen kommen, soll der Same kommen. Als Abraham nach Ägypten geht, weil er selber Not leidet dort in dem Land, sagt er zu Sarah, sag, du bist meine Schwester. Irgendwie durch die Familienverhältnisse hat er das auch legal sagen können. Aber er sagt zu Sarah, sag, du bist meine Schwester damit, weil du bist ja schön. Es könnte sein, dass sie auf mich eifersüchtig werden, mich töten. Und er sagt, sag, dass du meine Schwester bist. Und der Pharao nimmt tatsächlich Sarah mit auf in sein Harem. Nichts Sexuelles passiert, nichts Unreines passiert. Weshalb? Weil Gott sich drum kümmert. Versteht ihr? Das heißt, der Mensch setzt diese Verheißung Gottes aufs Spiel. Später mit Abimelech, dem König, dem Philisterkönig, macht Abraham genau das Gleiche. Abraham sagt, er hat das getan, weil er Angst hatte, weil er nicht wusste, ob es irgendeinen untadeligen Menschen gibt, einen gottesfürchtigen Menschen gibt in diesem Land Philister. Und am Ende sagt er zu Abimelech, wäsch Abrahams Kopf und sagt, wie hast du uns das antun können, vorlügen können, dass deine Frau, deine Schwester ist. Und Abraham bekennt, du bist ein untadeliger Mensch als ich. Aber in diesen Geschichten, was passiert? Gott bewahrt Abraham und Sarah allein aufgrund dessen, wer er ist. Trotz Abraham wird der Segen bewahrt. Als Abraham und Lot beide reich geworden sind, Lot ist sein Neffe, beide reich geworden sind und sie in dem Land, wo sie sind, nicht bleiben können. Was tut Abraham? Gottes Verheißung ist ihm zugesagt worden. In diesem Land sollst du bleiben. Dieses Land gebe ich dir. Was sagt Abraham zu Lot? Du entscheidest. Gehst du hier, gehe ich weg. Sagst du gehst weg, bleibe ich hier. Abraham setzt wieder die Verheißung Gottes aufs Spiel. Aber in dieser Geschichte zeigt sich, dass Lot sich für den Osten entscheidet. Lot geht weg. Und Abraham bleibt in dem Land, das Gott ihm zugesprochen hat. Durch Gottes Eingreifen kann Abraham im Land bleiben. Und durch diese Episode wird wieder eine Bestätigung der Verheißung uns aufgezeigt, die Gott für Abraham geplant hatte. Und so ist es. Von Anfang der Bibel an ist es klar. Von Anfang an der Bibel ist klar, der Haupthandelnde ist immer Gott. Jesus hat es mal so gesagt, mein Vater lebt bis jetzt und ich wirke auch, in Johannes 5. Gott arbeitet immer noch. Er hat nie aufgehört zu arbeiten. Der siebte Tag der Schöpfung war ein Ruhetag, aber nicht der Tag, an dem Gott in Rente gegangen ist und an dem Gott aufgehört hätte zu wirken. Gott war damals da, im Leben von Abraham und Lot, im Leben von Sarah und Hagar, im Leben von Noah und Adam. Und er ist auch heute noch da. Auch in den ganzen Wirrungen deines Lebens ist Gott nicht weit weg. Die Frage ist, wenn dieser Gottesdienst anfängt mit dieser Aufforderung, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Tust du das? Das, was dich belastet, wirfst du das auf ihn? Betest du, ob es nun deine Gesundheit ist, ob es deine Familie ist, ob es deine Arbeit ist, ob es deine Kinder sind? vertraust du auf die Wahrheit von 1. Petrus 5, 7? Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Wenn ich durch die Bibel lese von Anfang an, staune ich darüber, dass der Haupthandelnde immer Gott ist. Versteht? Es Leid gibt es, Schmerz gibt es, Unglück gibt es. Weshalb Gott das zulässt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott, wenn er sagt, er fängt an, dass er auch ein Ende vor den Augen hat und er nicht angefangen hätte, wenn Gott kein Ende im Sinn gehabt hätte. Sarah und Abraham mussten viel durchmachen in ihrem Leben. Abraham bekam den Kopf gewaschen für die Sachen, die er getan hat. So leicht ist das Leben nicht. Aber auch in Sarah und Abrahams Leben hat sich gezeigt, dass Gott sie führt, lenkt, bewahrt, schützt, führt. Sie ermahnt, sie vielleicht tadelt, aber sie auch tröstet und sie auch führt. Weshalb ist es so wichtig, dass Gott Sarah bewahrt hat, davor, dass sie die Frau eines anderen wurde, dass sich irgendjemand sie geschnappt hat. Weil letztendlich ihr Same, letztendlich ihr Nachkomme Jesus Christus ist, der Erlöser der Welt. Und wer hat dafür vorgesorgt, dass er tatsächlich kam? Gott selber. Wo ich das Leben nicht verstehe, und ich glaube, wenn ihr euer Leben anschaut, ich sage so, Gott ist gut. Kennt ihr die Geschichte von Jakob? Das heißt, wir haben Abraham, dann kommt Isaac, und dann sind die Zwillinge da, Esau und Jakob. Jakob ist ein Betrüger. Sagt schon sein Name, der an der Ferse greift. Bedeutet, er ist Betrüger und so lebt er sein gesamtes Leben lang oder fängt damit so an. Er weiß, was eigentlich das Erstgeburtsrecht damals ist, besonderer Segen. Und er trickst seinen älteren Bruder aus, Esau, so dass er ihm für einen Teller Suppe das Erstgeburtsrecht verkauft. Und er ist derjenige, der eben dann diesen Segen tatsächlich bekommt und weitergeht als der Wichtigere von den beiden. Hat Jakob sich das durch Betrug erworben? Er hat so gelebt. Aber Gott hat schon vorher gesagt, der Ältere wird den Jüngeren dienen. Versteht? Das heißt, Jakob hat zwar betrogen, aber wenn Gott nicht vorher gesagt hätte, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, also Jakob wird gesegneter sein oder den größeren Segen empfangen als Esau, wie wäre das nicht passiert? Versteht ihr? Dass Jakob dann fliehen muss, weil Esau, sein Bruder, sagt, den Kerl bringe ich um. Er flieht. Er flieht zu seinem Onkel Laban in Nosen. Und es stellt sich raus, Laban, sein Onkel, ist ein noch größerer Betrüger als Jakob. Jakob verliebt sich in Rahel, die jüngere Tochter von Laban, und dient 7 Jahre quasi als Brautpreis, damit er Rahel heiraten darf. In der Hochzeitsnacht bringt Laban, sein Onkel, die ältere Tochter Lea zu ihm. Wenn ich durch die Bibel lese, sage ich, eine dysfunktionalere Familie kann ich mir gar nicht vorstellen, als Laban mit seinen letztendlich dann 4 Frauen am Ende. Der Kampf und der Konflikt, den es in dieser Familie gibt. Am nächsten Morgen nach der Hochzeit, ich kann mir Rahels Schmerz in der Nacht nicht vorstellen. Wenn sie weiß, was passiert. Ich kann mir Leas vielleicht Hoffnung nicht vorstellen, dass Jakob sie endlich vielleicht mal auch als Frau sieht und sie vielleicht anfängt zu lieben. Ich kann mir nicht vorstellen, als Mann, was Jakob alles intus hatte, dass er das nicht bemerkt hat in der Nacht. Versteht ihr, da ist so viel Schmerz, da ist so viel menschliches Elend eigentlich in dieser Geschichte. Aber wenn ich jetzt auf die Geschichte schaue, ist es eine, dass Jakob betrogen wird. Dadurch zeigt Gott ihm auf, deine Betrügereien sind nicht in Ordnung. das, was du mit deinem Bruder gemacht hast, wie du vorgegangen warst, das war nicht in Ordnung. Jetzt bist du der Betrogene. Und was passiert? Und ich sage, was für eine Schweinerei und was für eine dysfunktionale Familie. Und dann, in Abrahams Samen sollen alle Menschen gesegnet werden. Jesus Christus ist am Ende dieser langen Kette. Und Jesus Christus, menschlich betrachtet, kommt aus welchem Stamm? Aus dem Stamm Juda. Wessen Sohn ist Juda? Leas. Nicht Rahels. Das ist das, wenn dein Leben so mies läuft, dass du weder ein noch ausweist und nicht verstehst, weshalb so und weshalb nicht anders, wieso läuft nicht alles glatt, weshalb hast du diese Herausforderung, wieso kämpfst du mit deiner Gesundheit, wieso ist deine Familie so, wieso kämpfst du so sehr oder musst so sehr kämpfen? Und wenn ich in meinem Leben stehe und ich meine Herausforderung sehe, dann gucke ich irgendwie auf Jakob und Lea und Rahel und plötzlich wird groß für mich, dass Gottes Plan von Anfang an war, dass Jesus von Lea kommt. Jakob hatte diesen perfekten Plan. Er heiratet Rahel. Rahels Sohn, Josef, ist auch etwas Großes. Er, den Gott ihm schon von Anfang an zeigt, er wird eine besondere Stellung haben. Er, der nicht nur Ägypten damals rettet, der durch viel Leid hindurchgegangen ist, Verrat von seinen Brüdern, knapp an seinem eigenen Mord vorbeigeschüttet, wird dort belogen, Rufmord, wird ins Gefängnis geworfen, kommt aber dann raus und durch die Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, in Josefs Leben siehst du ein tiefes Gottvertrauen, trotz dieser ganzen Schicksalsschläge. Und Gott rettet quasi die gesamte Welt damals durch Josef. Aber Jesus ist der Löwe vom Stamm Juda. Leas Sohn. Böses bleibt immer böse. Und Schlechtes bleibt immer schlecht. Dass Gottes Gnade es ist, aus dem Schlechten oder aus dem Bösen in unserem Leben etwas Gutes zu machen, das verspricht er uns auch in Römer 8, 28. Alle Dinge werden sich zum Guten wenden für diejenigen, die er berufen hat, nach seinem Vorsatz. Aber dass die Lebensgeschichte von Jakob, Lea und Rahel zeigt mir, Gott ist der Haupthandelnde. Und irgendwo in dem ganzen Schmerz, in den ganzen Wirrungen meines Lebens verfolgt er ein Ziel. Dass ich aufgefordert bin, so zu leben, wie Gott es will, das ist außer Frage. Josef ist der Erste in Abraham, in Isaaks Leben, selbst in Jakobs Leben, merkst du immer wieder, wie Gott schützt, bewahrt, alles zu seinem Ziel bringt. Aber in dem Segen war auch versprochen, dass Gott sagte, und der Samen, ihr sollt, also Gottes Herr verkünden, ihr sollt zeigen, wie er wirklich ist. Und Josef ist der Erste, bei dem gezeigt wird, wie reagiert er. Josef ist der Erste, in dessen Leben du siehst, jetzt steht er vor einer Situation, wie wird er handeln? So wie auch du vielleicht in einer Lebenssituation stehst und du herausgefordert wirst, was weißt du denn jetzt vom Leben? Was kennst du von Gott? Wie wirst du jetzt handeln in dieser Situation? Und Josef ist derjenige, der als Potiphas Frau ihn in ihr Bett kriegen will. Er flieht, lässt sogar sein Kleidungsstück liegen, egal, Hauptsache er ist weg und bewahrt sich rein. In Josefs Leben merkst du plötzlich, dass auch wir Menschen müssen so leben, wie wir es von Gott her wissen, wie wir es von seinem Wort her wissen. Aber durch die gesamte Geschichte, Menschheitsgeschichte hindurch, ist der haupthandelnde Gott. Und ich glaube, so Gott zu sehen, das lerne ich aus 1. Buch Mose. So ihn kennenzulernen und dann selbst in dem Schmerz meines Lebens zu vertrauen, dass Jakob sich das nie vorgestellt hätte, dass Gott möchte, dass er eigentlich Lea heiratet. Nicht nur er. Mehr Frauen waren damals ja eher üblich ja, als heute. Aber dass Gottes Ziel war, Jesus kommt aus dem Stamm Juda, der von Lea kommt. Rahel ist wichtig, aber Lea auch. Und obwohl die Menschen Betrügereien vielleicht machen und so weiter, bleibt derjenige, der über all dem war, immer noch Gott. Und meine Herausforderung für dich ist in deinem Leben jetzt, dass du Gott vertraust, dass du sein Wort achtest, seine Gebote ehrst, ihn nicht aus den Augen lässt, ihn nicht verlässt, aber dass vielleicht Frieden in dein Herz einkehrt. Weil wenn du verstehst, dass Gott der Haupthandelnde ist, dann ist er derjenige, der sich wirklich um dich sorgt, der nicht möchte, dass du verloren gehst, dass du zerbrichst, dass du kaputt gehst. Und so erweist er sich als derjenige, du mit all deinen Sorgen deines Lebens, du gehst zu ihm, du wirfst alle deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt tatsächlich für dich. So hat er sich in der Menschheitsgeschichte gezeigt, mit Adam und Eva, mit Kain, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Josef. Und er ist der gleiche Gott. Und wir sind herausgefordert, das zu erkennen und uns ihm anzuvertrauen, weil wir wissen, selbst in unser Leben diese ganzen Wirrungen treiben, dahinter steht ein Gott, der nicht möchte, dass du kaputt gehst. Und deine Aufgabe ist es, deine Augen aufzutun und Gott darin zu erkennen, selbst in den ganzen Wirrungen deines Lebens, um die Hoffnung nicht aufzugeben. Weil er der Schöpfer ist, weil er der Retter ist, weil er der Herr ist. Amen.
Amen.